Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise.
Ja, ich bin heute verabredet zu einer Tour durch České Budějovice, Budweis, böhmisch Budweis, wie auch immer man sagen will. Wir sagen bei uns in den Sendungen meistens Budweis. Und ja, sind eigentlich auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Innenstadt. Wo wollen wir denn heute vielleicht hingehen? Was wäre Ihr Vorschlag?
Also meine Absicht ist vor allem, das Rathaus zu besichtigen und natürlich den Marktplatz, weil das ist das Herz der Stadt. Aber schon unterwegs findet man oder trifft man interessante Plätze und Symbole, die die Stadtentwicklung darstellen und die gewisse Ausdrucksfähigkeit haben.
Vielleicht können Sie noch ein paar Sachen sagen. Wie groß ist Budweis?
Also Budweis hat knapp 100.000 Einwohner und diese Einwohnerzahl stagniert seit der Wende. Vor der Wende erreichte die Stadt ungefähr 98.000 Einwohner und seit der Zeit stagniert die Einwohnerzahl. Der Grund ist, dass Flucht aus dem Lande in den 60er und 70er und 80er Jahren verursachte das Wachstum und auf einmal stellten sich Hindernisse zu diesem Wachstum und so bleibt Budweis wahrscheinlich unter 100.000 länger, vielleicht sogar für immer.
Ja, wir können ja ein Stückchen weitergehen. Wir sind jetzt schon fast am großen Marktplatz, aber blicken hier auf den Schwarzen Turm und auf die Nikolauskirche oder Kathedrale, was ist richtig?
Kathedrale. Der Schwarze Turm ist älter als die Kathedrale, älter als die heutige Kirche, weil die Kirche Ende des 30-jährigen Krieges zerstört wurde. Würde hier immer noch die alte Kirche stehen, wäre es ein Juwel sein. An der Kirche wurde der Schwarze Turm als Campanile und Glockenturm aufgebaut und gleichzeitig als Wachturm. Man hat in der Spätgotik angefangen, 1553, aber der Turm wurde im Renaissance-Stil abgeschlossen nach 25 Jahren. Der Turm ist nicht extrem hoch, aber weil die Bausubstanz ist relativ niedrig in dieser Stadt, zum Beispiel im Vergleich mit Pilsen, ragt der Turm hoch über die Dächer und wirkt einfach hoch.
Und man hat wahrscheinlich einen schönen Blick auf die Stadt.
Man hat einen schönen Blick auf die Stadt und im Hintergrund sieht man die Kulisse des Böhmwaldes.
Dann sind wir auch schon auf dem Marktplatz. Mit etwa einem Hektar Fläche ist er einer der größten in Europa. Er trägt den Namen von König Przemysl Ottakar II., der Mitte des 13. Jahrhunderts Budweis gründete. Der quadratische Platz ist der wichtigste Treffpunkt der Stadt.
Also wir stehen jetzt hier auf dem Budweiser Marktplatz. Und vom Erzählen meiner Eltern, aber auch zum Beispiel von dem Buch von Václav Rada, dort ist sehr schön beschrieben, wie sich die Budweiser Bevölkerung hier jeden Nachmittag traf. Hier, wo wir stehen, an dem östlichen Rand, spazierten die Budweiser Deutschen und Offiziere zum Beispiel, die zu der Garnison gehörten. Der südliche Rand des Marktplatzes war für die Tschechen, das heißt, das war tschechisches Korso, hier war deutsches Korso. Und gegenüber am Rathaus das Rathauskorso und an der Nordseite war das sogenannte Xindelkorso. Also solange kein Telefon gab in dem Sinn wie heute, dass man in der Tasche Handy hat, man wusste, dass man hier Freunde treffen kann und dass man jeden Nachmittag sich hier verabreden kann. Aber wie gesagt, das kenne ich von dem Erzählen meiner Eltern. Nach dem Zweiten Weltkrieg hörte das Ganze auf, schon während des Krieges und nach dem Krieg.
Also um den Platz herum sind jede Menge ältere Häuser, teilweise unterschiedlichen Alters, würde ich sagen. Welches ist denn vielleicht das Interessanteste bzw. das Älteste?
Viele Häuser haben gotischen Kern. Und das Interessanteste auf ersten Blick ist wahrscheinlich das grüne Haus an der Nordseite, wo man in den Hof kommen kann und wo man gotische Bauelemente sehen kann. Sonst das Wertvollste in Budweis ist, dass so wie die Stadt einmal im 13. Jahrhundert angelegt wurde, das Straßennetz und der Marktplatz, alles blieb in den Maßstäben wie damals und ist seit der Zeit funktionsfähig, ist breit genug für Verkehr damals wie heute. Und der Platz hatte vom Anfang an Lauben. Das ist auch interessant. Rund um den Platz kann man durch Lauben spazieren, was man sehr hoch schätzt, wenn im Sommer große Hitze ist oder wenn es regnet oder wieder im Winter, wenn es schneit, kann man frei hier rund um den Platz spazieren. Und die Hauseigentümer respektieren es.
Leider ist der Marktplatz für den Autoverkehr freigegeben und teils zugeparkt. Weil es laut ist, flüchten wir in den Eingang eines Hotels.
Es ist ein bisschen schade vielleicht, dass Autos hier über den schönen Marktplatz fahren. Ja. Gibt es da keine Überlegungen oder gab es keine Überlegungen, dass man vielleicht da eine Fußgängerzone draus macht?
Das ist ein langer Streit. Schon im Jahre 1990, als ich meine ersten Gäste als Reiseführer oder Reiseleiter begleitete, haben die ersten Touristen aus Österreich oder Deutschland gesagt, das ist aber schön, dass hier keine Autos parken dürfen. Das sollt ihr behalten. Das ist eine gute Idee. Aber danach, die nächste Garnitur im Rathaus wollte auch ihre Autos irgendwo abstellen. Der Bürgermeister und weitere Beamten des Rathauses. Und so wurde das erlaubt, zuerst gegenüber dem Rathaus und dann wieder rund um den Platz.
Es geht weiter auf dem Weg um den Marktplatz.
Wir sind jetzt hier an der Ecke am Rathaus und da sieht man, ist das aus Metall? Oder?
Aus Metall.
Ja, aus Metall. Das ist die Wiener Elle.
Das ist die Wiener Elle. Ich war neugierig, weil muss auch in Wien doch auch eine solche Elle sein. Und auf dem Stephansdom in Wien gibt es aber gleich zwei. Eine bisschen kürzer, eine länger. Und ich wollte vergleichen und messen, welche die gleiche ist, dann ist es die kürzere.
Was wurde gemessen? Also wofür diente sie?
Diese Elle, genauso wie andere solche Maße, dienten dafür, damit man beim Markt die Ehrlichkeit der Händler vergleichen kann, dass sich jeder überzeugen kann, ob Maß passt.
Das Zentrum von Budweis ist auf drei Seiten umrahmt von Wasser. Im Südwesten fließt die Malsch in die Moldau. Diese Gegend der Stadt spielte unter anderem eine Rolle bei der Industrialisierung. Ein Name muss dabei genannt werden, und zwar der des Unternehmers Adalbert Lanner, der 1805 in Budweis geboren wurde. Seine Familie war aus Oberösterreich in die Stadt gezogen und im Handel auf der Moldau erfolgreich. Vor allem Salz und Holz wurden umgesetzt. Adalbert Lanner erweiterte das Portfolio aber erheblich.
Wir befinden uns nun am Zusammenfluss der Malsch in die Moldau. Dieser Zusammenfluss spielte in der Geschichte eine große Rolle. Einerseits Hochwassergefahr, andererseits wieder, man konnte Holz vom Böhmerwald hier flößen. Und zum Beispiel, was Adalbert Lanner machte, von dem Holz Schiffe bauen. Adalbert Lanner hatte hier Holz aus der ersten Hand, das heißt mit dem besten Preis. Und deshalb konnte er gute Geschäfte machen. Er baute an der Moldau im Durchschnitt sogar ein Schiff pro Tag. Man kann sich das aber nicht vorstellen auf einem Platz. Es mussten mehrere solche Baustellen sein. Diese Baustellen nannte man Schiffsgarten. Also wie Kindergarten, dann Schiffsgarten. Und er hatte die Schiffe beladen mit Waren zum Norden nach Prag gebracht, aber auch weiter nach Dresden, Hamburg, Magdeburg. Und die Idee war, nicht zurück unbedingt mit dem Schiff zurück, sondern nicht nur die Ware, aber auch das Boot oder diesen Kahn zu verkaufen. Also deshalb hat er gute Geschäfte gemacht.
Und wenn wir schon bei Wasser sind, Budweis ist die Bierstadt. Das sind ja zwei, glaube ich, größere Brauereien, ne? Also ja, ja. Budweiser Bier und Samson. Woher nehmen die ihr Wasser?
Also die Brauereien nehmen Wasser aus tiefen Brunnen. Budweis hatte guten Namen, was Bierproduktion betrifft. Und die Budweiser kleine Brauhäuser haben sich vereinigt und schließlich ein großes neues Brauhaus im Jahre 1795 erbaut, weil damals Budweis deutschsprachig war, nannten später, als die Zugehörigkeit zur Sprache, das heißt, wer Tschechisch oder wer Deutsch spricht, Bedeutung bekam, begann man das ältere Brauhaus, das Bürgerbrauhaus, als deutsches Bürgerbrauhaus zu bezeichnen, weil die neue Brauerei wurde schon als tschechische Aktiengesellschaft gegründet. Die heimatstreuen Budweiser, die Deutsch gesprochen haben sollten, in die Kehle deutsches Bier gießen und die Tschechen wieder tschechisches Bier.
Ja. Wie war die Verteilung eigentlich in der Stadt, was deutschsprachig und tschechischsprachig anbetraf?
Budweis war traditionell eine deutschsprachige Stadt und dazu führte schon die Tatsache, dass es den Hussiten nicht gelungen ist, Budweis zu erobern. Und so konnte sich die Stadt eigene Tradition behalten, das heißt die katholische Glaube und auch die deutsche Sprache. Und erst die Entwicklung im 19. Jahrhundert nach den Napoleonischen Kriegen führte dazu, dass plötzlich mehr und mehr tschechisch sprechende Bevölkerung in die Stadt umgezogen ist, besonders nach 1848. Es war wichtig für die neu entstehende Industrie, weil Fabriken brauchten Arbeitskräfte und da waren diese neu gekommenen Tschechen aus den umliegenden Dörfern wichtig für die Stadt. Und damit wuchs die tschechisch sprechende Bevölkerung und die Anzahl der Deutschsprechenden stagnierte. Und so kam es, dass um 1900 haben die Tschechen schließlich politisch das Rathaus erobert.
Zurück geht es erneut über den Marktplatz, nun auch mit einem Besuch im Rathaus. Das imposante Gebäude stammt aus dem Barock. Es wurde 1727 bis 1730 errichtet, nachdem der Vorläufer durch Brände stark beschädigt worden war. In der Halle, von der man auch in die Kanzlei des Oberbürgermeisters kommt, stehen vier allegorische Originalstatuen, die eigentlich auf dem Rathaus standen. Sie symbolisieren Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit und Mäßigung. Neben dem Eingang zum Trauungssaal hängt ein großer und wertvoller Wandteppich. Das Werk hat Cyril Boda in den 1950er Jahren geschaffen. Doch der größte Schatz versteckt sich im Saal selbst.
Wir stehen jetzt hier im Standesamt, was einst der Gerichtssaal war. Deshalb befindet sich oben in der Kuppel oder an der Decke ein Deckenfresko Salomon Gericht mit der bekannten Darstellung, wie Salomon entscheidet, wem das Kind gehört, welche Frau ist die echte Mutter.
Von wann ist dieses Deckenfresko?
Also dieses Deckenfresko stammt schon aus der Barockzeit. Das heißt, das ganze Rathaus wurde um 1732 im Barockbaustil umgebaut. Und dieses Gerichtssaal hat das Deckenfresko Salomongericht bekommen.
Die ältesten Gebäude jedoch findet man ein paar Minuten Fußmarsch entfernt am Nordwestende des Zentrums.
Wir stehen jetzt vor der Klosterkirche auf dem Piaristenplatz. Und wie Kulissen am Theater stehen hier einerseits die Kirche und dann das Salzlager, das nach langen Zögern schließlich zum Restaurant umgebaut wurde. Ein ehemaliges Lagerhaus aus dem 16. Jahrhundert. Und die Kirche ist eigentlich die älteste Kirche man muss unbedingt diese Kirche nennen, weil dieses Kloster hat eine Gründungsurkunde, die für die Stadt fehlt. Und so die Gründungsurkunde des Dominikanerklosters aus dem März 1265 nimmt man als Gründungsjahr für die ganze Stadt.
Und in die Kirche kann man auch rein?
Nicht immer. Natürlich beim Gottesdienst, aber in der Touristenzeit ab April wird die Kirche für die Touristen wieder zugänglich. Aber wir haben noch heute den März.
Wir finden aber dennoch einen Weg, um in die Kirche zu kommen.
Jetzt sind wir dort, wo wir nicht gehen
dürfen. Wo wir nicht sein dürfen.
Also der Kreuzgang wurde schön restauriert und vor allem für alle geöffnet. Bei Renovierungsarbeiten in den 90er Jahren hat man hier Fresken freigelegt. Das war eine große Überraschung, aber gleichzeitig Freude, weil die Klosterkirche plötzlich an ihre Attraktivität gestiegen ist. Die Bemalung aus der Zeit der letzten Kongregation, aus der Zeit der Redemptoristen, war mehr im Jugendstil romantisch. Und plötzlich fand man unter dem Putz verschiedene, zwar teilweise beschädigte Fresken, aber doch etwas.
Und von wann stammen die Fresken?
Also die Fresken stammen aus dem 15. und aus dem 16. Jahrhundert. Und das Erste, was man hier entdeckt hat, war der große Christophorus oberhalb der rechten Seitenkapelle.